die Presse.
Mal offen, mal geschlossen. Klarheit rund um die Passierbarkeit der Straße von Hormuz haben die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran bisher nicht gebracht. Und damit auch keine Entspannung, was Lieferengpässe, Energieversorgung und Märkte betrifft. Ganz im Gegenteil. Österreichs Wirtschaftsminister sagt für den Mai Engpässe bei Diesel und Kerosin voraus. Luftfahrtexperten warnen vor Flugausfällen im großen Stil. Das ist, was wichtig ist, der tägliche Podcast der Presse. Mein Name ist Christine Meierhofer und ich bin eine der Hosts dieses Podcasts. Marco Felsberger ist Experte für Risikomanagement und Lieferketten. Er spricht gemeinsam mit der Geostrategin Velina Chakarova und dem Krisenvorsorge-Experten Herbert Sauruck nicht nur von einer Krise, die die Schließung der Straße von Hormuz ausgelöst hat, sondern von einem globalen Systembruch, dessen tatsächliche Auswirkungen auf unsere Versorgung und unser Wirtschaftsleben erst noch auf uns zukommen. Ich habe mit Marco Felsberger darüber gesprochen, welche Dynamik die Krise noch annehmen könnte, in welchen Bereichen Österreich besonders vulnerabel ist und auf welche Engpässe wir uns in den kommenden Wochen einstellen sollten. Guten Tag, Herr Felsberger.
Guten Tag.
Herr Felsberger, die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran hat zwar einen Stopp der Angriffe gebracht, was sie jedenfalls noch nicht gebracht hat, ist Klarheit rund um die mögliche Öffnung der Straße von Hormuz. Sie sprechen da nicht nur von einer Krise, sondern von einem globalen Systembruch. Das klingt sehr dramatisch. Was meinen Sie damit?
Ja, also ich denke, zuerst muss man mal festhalten und den Themen auch so benennen, wie sie sind. Der globale Systembruch, den die Velina, Herbert Sauruck und ich beschrieben haben hier, geht darum, dass durch die Straße von Hormuz einfach sehr viele Rohstoffe geliefert werden und fahren. Im Endeffekt, da geht es nicht nur um Öl und Gas. Das ist natürlich ausschlaggebend für die Wirtschaft und Wirtschaft funktioniert nicht ohne Öl und Gas, aber auch sehr viele Nebenprodukte. Jetzt denkt man an petrochemische Produkte, Helium, die wir für die Halbleiterindustrie brauchen und viele mehr. Wir kommen da jetzt erst nach und nach drauf, was da alles betroffen ist. Und deswegen ist das einfach eine Situation, wo wir gesagt haben, es ist nicht einfach nur die nächste Krise, sondern es ist wirklich ein großer Brocken, der da auf uns zurollt, im Sinne von, es fällt sehr viel Wichtiges gleichzeitig aus und noch dazu sehr viel davon. Und das sind so die Punkte, wo wir gesagt haben, wir sehen hier einen systematischen Bruch und man sollte sich auch gedanklich darauf einstellen, um eben auf diese Krise reagieren zu können.
Bleiben wir da noch ein bisschen dabei, weil wir haben ja auch in der Vergangenheit schon Krisen gesehen, die Gaskrise etwa ausgelöst durch den Ukraine-Krieg. Auch während Corona waren so Lieferketten und Abhängigkeiten sehr großes Thema. Ist die aktuelle Situation wirklich dann nochmal eine andere Größenordnung? Und was sind da die Kriterien, woran Sie das festmachen?
Ja, also wir haben in den letzten Jahren einige Lieferkettenunterbrechungen gesehen, definitiv. Und dieser Ukraine-Konflikt und der Angriff von Russland auf Ukraine ist sehr wohl auch quasi der nächste Systembruch gewesen. Das war eigentlich der dritte im Endeffekt, weil es einfach unsere Ordnung ein bisschen durcheinander gewürfelt hat. Und mit der jetzigen Thematik, wo man eben versuchen muss, jetzt aus Lieferkettensicht, aus Versorgungssicht, was ja mein Spezialgebiet ist, das zu sehen, ist, dass während wir damals sehr abhängig waren, jetzt beispielsweise vom russischen Gas und man hat auch festgestellt, dass wir in der Ukraine sehr viele Produktionsprozesse haben, die sehr wichtig für Europa, für die Automobilindustrie beispielsweise sind, war das doch noch ein Stück weit begrenzt im Sinne von, es hat Ausweichrouten gegeben, wir haben schwer, aber doch switchen können und das hat aber auch eine Zeit lang gedauert, bis sich das eingependelt hat, wenn man sich erinnert. Selbe mit Corona. Jetzt ist eben durch die Straße von Hormuz, durch die Lage, die geografische Lage, der Punkt so, dass es dort keine Ausweichrouten gibt. Während wir den Suezkanal umschiffen können, quasi über das Kap der Guten Hoffnung, gibt es dort keinen Ausweg. Das heißt, man muss erst Landweg, Ressourcen und Lieferwege finden und das geht natürlich nicht in der Menge. Und deswegen ist das jetzt eine größere und andere Situation, weil auch so viele andere Länder noch mit betroffen sind, jetzt außerhalb von Europa. Ich denke an Südasien beispielsweise.
Das heißt, eine gewisse Adaption des Systems, wie wir sie vielleicht in der Vergangenheit gesehen haben und auch andere Wege, also beispielsweise die Diversifizierung von Lieferketten und etc., da sagen Sie, diese Möglichkeit, die gibt es jetzt in der Form nicht.
Kurzfristig ist, das ist das große Thema immer. Also wir werden Lösungen dafür finden, wie wir immer Lösungen gefunden haben. Also es ist nicht fatalistisches in dem Sinn, dass wir sagen, okay, jetzt werden wir da keine Lösung dafür finden. Das ist es nicht. Die Frage ist immer, wie schnell findet man das und in welcher Größenordnung? Und das ist jetzt gerade eher das Thema, dass man sagt, okay, auf die Schnelle gibt es keine Lösungen. weil eben der Seeweg auch ein sehr langer ist. Wir sehen, wenn jetzt die Straße von Hormuz wieder freigegeben werden würde, wenn wir einen Waffenstillstand sehen würden, rechnet man trotzdem noch bis Mitte, Ende des Jahres, bis die Logistikketten wieder funktionieren, dann haben wir Infrastrukturschäden dort. Das heißt, das ist eine relativ lange Zeitdauer, die wir dann haben, plus dann ein Seeweg von 4 bis 6 Wochen. Das heißt, wir können nicht einfach, salopp gesagt, Geld draufschmeißen und wir lösen das. Wir haben da physische Prozesse, die einfach eine Zeit lang dauern. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und die Zeit, je schneller wir reagieren können, bis zu, wir haben da Substitutionen gefunden, ist eben dann die, wo es wahrscheinlich für uns auch hier in Europa angespannt wird wirtschaftlich.
Jetzt haben wir diese Krise bis dato als Preiskrise erfahren, auf den Ölmärkten, auf den Energiemärkten, wo freilich jetzt wir als Endkonsumentinnen nicht einkaufen, aber das haben wir zum Beispiel auch an der Tankstelle gespürt. Von physischen Engpässen, also tatsächlicher Knappheit, war jetzt in Österreich zwar die Rede, aber wir haben sie jetzt noch nicht so erfahren. Wird sich das ändern? Wann wird sich das ändern?
Ja, also Prognosen über die Zukunft sind immer schwierig. Was ich mir auch und andere Experten aber angesehen haben in Modellen, ist, wann könnte uns das treffen? Und wie ich das beschrieben habe, sind das eben diese drei Wellen. Die erste Welle, haben Sie ja gerade beschrieben, die sieht man recht schnell. Der Markt, Aktienmärkte reagieren, Future-Preise, Optionshandel reagiert. Das geht recht schnell rauf und wird dann auch mal schneller, mal weniger schnell an die Konsumenten weitergegeben. Das ist das Erste, was wir gesehen haben. Für Lieferketten viel wichtiger oder schlimmer im Sinne von den Auswirkungen ist die zweite Welle, in der wir uns gerade auch befinden. Das heißt, wir haben gewisse strategische Buffer, die jetzt aufgebraucht werden. Ich denke nur an Öl und Gas. Unternehmen haben Bufferbestände, Lagerbestände, Sicherheitsbestände, die werden jetzt gerade aufgeteert. Das heißt, solange diese verfügbar sind, sehen wir als Endkonsumenten noch nicht de facto das Problem oder es ist noch nicht durch die ganze Lieferkette durchgewandert, weil irgendwo wird das Problem gerade noch weggebuffert sozusagen. Wo wir dann das Problem wirklich wahrnehmen werden und deswegen auch, warum wir versuchen hier ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, ist, wenn diese Buffer plötzlich weg sind, weil dann könnte uns das, diese falsche Sicherheit, in der wir uns gewogen haben, sehr, sehr hart treffen, weil auf einmal merkt man, okay, das Unternehmen beispielsweise zuerst, ich bekomme jetzt mein Helium nicht mehr oder ich bekomme jetzt meine petrochemischen Plastikvorprodukte nicht mehr, was auch immer ich benötige. Und wenn man darauf nicht vorbereitet ist, schaltet man sehr schnell in Aktionismus um und das ist in so einer Situation nochmal schädlich. Also wir sehen, um jetzt auf die Zeitleiste nochmal zurückzukommen, was wir derzeit sehen, ist diesen Übergang von Welle 2 in Welle 3 für Kerosin, also alles, was Jetfuel betrifft. Da sehen wir, dass derzeit in Italien schon zu Rationierungen gekommen sind. Erste Flughäfen haben gesagt, okay, wir können nicht mehr betanken, wir müssen eine Allokation betreiben. Sprich, was heißt das? Betankt werden vorrangig Flüge, die medizinische Notwendigkeit haben, Regierungsflüge und so weiter und so fort. Und auf das muss man sich dann einstellen, wenn die Produkte physisch knapp werden, in unterschiedlichsten Bereichen. Das heißt, es wird dort priorisiert, wo es extrem wichtig ist, wo es eben medizinische Versorgung geht oder nationale Sicherheit geht. Und andere Unternehmen werden dann eventuell ihre Verträge nicht erfüllt bekommen. Das sind dann diese Force Majeure-Meldungen. Und diese Ketten treffen uns unterschiedlich. Also wir merken es bei Kerosin schneller, bei Diesel in manchen europäischen Ländern eventuell auch in den nächsten 2 bis 3 Wochen. Jetzt denke ich da an England beispielsweise, an Großbritannien. Und meiner Analyse nach würde ich sagen, dass wir in den nächsten 2 bis 4 bis 6 Wochen in sehr vielen Bereichen eben die Thematik spüren werden, dass die Produkte nicht verfügbar sind.
Was sind denn spezielle Produkte oder Branchen, die da konkret in Österreich besonders betroffen wären?
Ja, also Branchen, die konkret betroffen werden. Das eine, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist beispielsweise die Urea-Produktion, also alles, was Düngemittel betrifft und Düngemittelvorstoffe. Das heißt, da werden wir betroffen sein preislich. Da dürfen wir in Österreich und in Europa relativ gut abgesichert sein. Das ist okay. Das ist die gute Nachricht. Es gibt vielleicht da oder dort etwas nicht in der Menge, wie wir es gewohnt sind, aber es gibt andere Produkte, weil die Landwirte jetzt umswitchen auf weniger düngemittelintensive Produkte beispielsweise. Dann haben wir Industrien wie die Automobilindustrie, die sowieso gerade sehr, sag ich mal, über die letzten Jahre sehr angeschlagen ist. Die kriegen auch immer den Preisdruck in erster Linie zu spüren. Und in zweiter Linie werden die auch darüber sprechen, dass Halbleiter betroffen sind und alles, was Polymerprodukten entsteht und so Auto hat nun mal sehr viele Teile davon, werden die das auch spüren, dass die vielleicht ihre Produktionen entsprechend anpassen müssen. Genau, dann haben wir die Automobilindustrie. Flugverkehr ist ein Thema, was wir sicher spüren werden, gerade in der Sommersaison. Sicher ist immer, unter Anführungszeichen, außer wir finden jetzt schnell eine Lösung, dass es Flugeinschränkungen gibt. Und das ist ja das kritisch an dieser Situation, deswegen auch dieser Titel des globalen Systembruchs, dass man noch gar nicht genau sagen kann, wo überall Unternehmen und Industrien betroffen sind. Das ist wie ein Spinnennetz im Moment. Man zieht an einem Ende und alles fängt zu wackeln an. Und in dem Moment, wo es wackelt, merkt man erst, wie aller betroffen ist. Aber ja.
Die zweite Welle einer tatsächlichen physischen Knappheit, die rollt so langsam an, sagen Sie. Was passiert denn, wenn es da tatsächlich dazu kommt? Also gibt es da dann Regeln, nach denen bestimmt wird, wer dann noch etwas bekommt, wie viel bekommt. Regelt das der Markt? Wie läuft das ab?
Zu teilen. Also der Markt wird ein Stück weit regeln, weil sich einfach gewisse Unternehmen das nicht mehr leisten können, energieintensive Produktionsprozesse durchzuführen. Das ist dann im Endeffekt der eine Punkt, der sich von sich regelt ein Stück weit. Zweiter Linie gibt es, wie wir es in Italien beim Flugbetrieb sehen, gibt es lokale Regelungen, also sprich, wer wird bedankt, gibt es force majeure Klauseln in eigentlich allen Verträgen von den großen Unternehmen, von produzierenden Unternehmen. Das heißt, was ist so eine force majeure Regel? Das heißt, wann dürfen die vertragsbrüchig werden gegenüber ihren Kunden? Und auch das haben wir bereits gesehen in Amerika, Helium als einen der Punkte, die ich erwähnt habe, dass Unternehmen, die eigentlich bestehende Heliumverträge gehabt hätten und gewisse Mengen abnehmen durften, also vertraglich zugesichert bekommen hätten, bekommen diese Mengen gerade nicht, weil die zum Beispiel alle nach Taiwan zur Semiconductor-Industrie, also zur Halbleiterindustrie umgeleitet werden, weil die auch mehr zahlen, mehr Marge haben und so weiter und so fort. Das heißt, das ist die vertragliche Sicht, die dann noch dazu kommt, die Unternehmen auch ziehen können entsprechend, wenn das geregelt ist. Und das Dritte ist dann eben das aus wirtschaftlicher Sicht wahrscheinlich das Weitreichendste für Regierungen auch, wenn irgendwann einmal diese Lenkungsmaßnahmen von der Regierung gesetzt werden müssen. Da gibt es auch Regelungen dazu, mal klarer definiert, mal weniger. Das kommt immer ganz auf die Situation an, weil man auch ein bisschen flexibel reagieren muss. Aber das ist dann im Worst-Case-Szenario dann das, wie der Staat eingreifen könnte.
Und weitere Folgen, also Sie haben von drei Wellen gesprochen, was wären dann noch weitere Folgen, wenn wir uns eben in dieser Verknappung befinden und darauf einstellen müssen? Genau, wie schaut das dann aus?
Also wenn wir in dieser dritten Welle dann sind, mit sehr vielen Produkten, und das ist dann immer auch so ein bisschen die Größenordnung, über die man dann nachdenken muss, ist, wenn es zwei Produkte betrifft, kann man damit noch, sage ich mal, arbeiten, da findet man Lösungen. Je mehr es betrifft, sagt man so gerne in der Komplexitätsforschung, mehr vom Selben ist dann nicht mehr quasi dasselbe Ergebnis wie vorher, sondern es verstärkt sich in irgendeiner Form, die wir jetzt gar nicht so antizipieren können. Das heißt, es wird irgendwo eine Bruchlinie geben, wo man sagt, okay, wenn da jetzt zwei, drei, vier von diesen wichtigen Rohstoffketten dann unterbrochen sind und nicht mehr da sind, werden wir diese Auswirkungen haben mit diesen Allokationen und so weiter und so fort, was auch immer dann da hinten dran hängt. Das traue ich mich jetzt nicht sagen, ist, glaube ich, sehr schwer einzuschätzen, weil in so einer Situation waren wir auch nicht und deswegen auch wieder so der Rückschluss ein bisschen zu diesem Systembruch. Es könnte sich, wenn das Problem nicht gelöst wird, sehr viel Neues für uns, sage ich mal, ergeben, im Sinne von sehr viel neue Krisen, auf die wir uns einstellen müssen. Und das ist so ein bisschen dann der Blick in diese Richtung. Ja.
In so einer Situation waren wir noch nicht, sagen Sie. Jetzt haben wir alle in den letzten Wochen gelernt und verstanden, wie zentral diese Route, dieses Nadelöhr von Hormuz war das eigentlich total unvorhersehbar, dass es da zu so einer Blockade einmal kommen könnte, oder hat man da das Risiko zu leichtfertig eigentlich behandelt?
Ob es leichtfertig behandelt worden ist, ist schwer einzuschätzen, weil es einfach so ein wichtiger Rohstoffknoten ist, dass man das gar nicht so leicht, sage ich mal, auch wenn man es weiß, sich davon wegdiversifizieren kann, weil es einfach so viel dort gibt von dem, was wir brauchen. War es vorhersehbar? Ja, also diese Straße von Hormuz ist bei Experten und Expertinnen schon seit Jahren ein Thema, da wird viel drüber gewarnt. Ich selber habe auch schon lange drüber gewarnt, dass man es einfach ein Thema ist, das auf so ein Hebelpunkt ist für die Wirtschaft und geopolitisch umkämpft, weil Iran schon seit Ewigkeiten Embargos und Sanktionen gegen sie gefahren werden und sehr eng mit China ist, verbündet ist in dem Sinne. Und das war eigentlich eine Frage der Zeit, bis da was passiert. Man wusste nicht, in welchem Umfang. Das ist dann der Trump-Faktor, der dazukommt, wo man sagt, okay, damit war vielleicht nicht zu rechnen, aber das Prinzip im Risikomanagement beispielsweise, was mein Spezialgebiet ist, ist, man geht davon aus, wenn etwas fragil ist und es sehr anfällig ist, das zu brechen sozusagen und sehr große Auswirkungen hat, bereitet man sich darauf vor, ganz egal, wie wahrscheinlich es dann ist. Das heißt, man muss irgendwie versuchen, Lösungen dafür zu finden, im Idealfall. Genau, und im Endeffekt, es war vorhersehbar, es ist ein Spannungspunkt. Es gibt 7 bis 10, je nachdem, wie man zählt, von diesen globalen Engstellen im Schiffsverkehr, am Seeweg sozusagen. Und die sind alle geopolitisch aufgeladen, weil wer die kontrolliert eben wichtige Faktoren. Und deswegen ist das zu erwarten, ja, gewesen.
War man da entsprechend vorbereitet?
Ja, also ist für mich jetzt schwer zu sagen. Also ich denke ja, und das sieht man auch wieder wie, also jetzt aus österreichischer und europäischer Sicht, das, was man machen konnte, würde ich mal sagen, hat man gemacht. Weil wir haben uns ja aus den Fehlern vielleicht auch ein Stück weit gelernt, jetzt mit dem Russland-Konflikt, mit dem Russlandkrieg, wo wir sehr schnell in diese Abhängigkeit gemerkt haben, wo wir deutlich abhängiger waren als jetzt von der Golfregion in Energiequellenbezug, Öl und Gas. Das heißt, wir haben da wegdiversifiziert Richtung Amerika, was immer noch auch sehr unberechenbar geworden ist, aber immer noch die beste Option, sage ich mal, für uns ist, jetzt von den Werten und Einstellungen her dennoch. Genau, deswegen betrifft uns das direkt, diese Schließung der Straße von Hormuz, gar nicht so arg, weil eben die Abhängigkeit nicht so da war. Jetzt indirekt über Bande, jetzt mit den ganzen Problemen, die da auf uns zukommen können, wird es uns schon betreffen. Also ich glaube, aus österreichischer Sicht und europäischer Sicht, ja, ist auch immer schwer von der Bank aus zu beurteilen, aber ich würde sagen, hat man schon bedacht, ja.
Was wir ja auch gesehen haben in den letzten Wochen, ist, dass unterschiedliche Weltregionen ganz unterschiedlich jetzt von dieser Krise betroffen sind. Also bei uns waren die Spritpreise das entscheidende Thema. In anderen Ländern, Sie haben das auch vorhin schon gesagt, da ist man schon dazu übergegangen, das wirtschaftliche Leben herunterzufahren. Ja. Bedeutet das, dass uns unsere europäische, österreichische Zahlkraft da auch bis zu einem gewissen Grad schützt? Und wie weit reicht dieser Schutz?
Ja, also das ist das, was ich vorher gemeint habe mit der ersten Welle. Das kann man noch unter Anführungsstrichen mit Geld lösen, wenn man so will. Wir zahlen mehr, es tut uns allen mehr weh in der Geldbörse, okay, aber wir kommen da wieder raus. Und das ist auch das Entscheidende jetzt, wenn man diese Krise weiterverfolgt, nämlich diese Welle 2 und Welle 3, von der ich gesprochen habe, das haben andere Länder schon. Das tritt ja nicht gleichzeitig überall auf Knopfdruck ein, sondern unterschiedliche Länder sind unterschiedlich vorbereitet. Und wenn wir sehen, was in Indien zu Beginn los war, die haben jetzt Ad-hoc-Maßnahmen getroffen, die ganz gut, soweit man es beurteilen kann, das Problem löst. Aber die haben auch rationiert, weil auf einmal LNG, also Gas und ausgegangen ist und dort keine strategischen Reserven in der Größenordnung da waren. Dann haben wir Bangladesch und Pakistan, die auch kaum strategische Reserven gehabt haben. Also da sieht man, was das bringt, wenn man sich vorbereitet und auch, sage ich mal, teuer Reserven anlegt, genau für solche Fälle, dass man eben eine gute Zeit lang drüber hinwegkommt. Das große Thema ist halt, dass wir in unserer vernetzten Welt und in der Supply Chain, die so vernetzt ist, in den Lieferketten, das auch nicht isoliert betrachten können. Das heißt, ja, uns geht's, wir kommen da jetzt, wenn es jetzt geendet hätte oder jetzt sofort sich auflöst, das Problem, vielleicht noch mit einem blauen Auge davon. Andere Länder nicht, und von denen beziehen wir aber Medizinprodukte, Vorstoffe. Wir beziehen dort Einweghandschuhe und Masken, also das ganze Corona-Problem eigentlich wieder neu aufgerollt, weil wenn diese Länder nicht mehr produzieren können oder Produkte nicht mehr produzieren, die eine geringe Marge haben, weil einfach die Energiekosten zu hoch sind oder sie gar nicht mehr können, wenn wir eben schon in der zweiten, dritten Welle sind mit der Allokation, kommt das auch wieder zu uns. Und das ist eben das große Thema hier, wo man sagt, ja, man kann jetzt vielleicht lernen, aber auch in der Zeit und schauen, wie lösen die Länder das, die schon in der zweiten, dritten Welle sind. Welche Maßnahmen sind das? Ist das eine Spritpreisbremse? Ist das Allokation? Wir haben jetzt da ein bisschen am Vorlaufen können schauen, okay, wie lösen die das? Wie wirkt das? Und wie gut wirkt das beispielsweise? Ja.
Gibt es da Bereiche, wo Österreich ganz speziell vulnerabel ist?
Europa und Österreich somit auch, sie ist sehr abhängig aus Indien beispielsweise, aus der Pharmaindustrie Vorstoffe. Also wir brauchen diese API-Stoffe, um Medikamente zu fertigen, auch in Österreich. Und das ist sehr stark in Indien beispielsweise konzentriert. Wenn dort was mit der Lieferkette nicht mehr passt, werden wir das in einem sehr wichtigen Bereich bei uns auch spüren. Wir haben in Bangladesch, glaube ich, oder Pakistan, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, haben wir einen Großproduzenten, der medizinisches Besteck herstellt, Skalpelle und sowas. Das sind solche Themen, da kann man nur mit, also auch als Experte, als Supply Chain Experte, nur mit der Taschenlampe draufleuchten. Ich versuche immer wieder solche Themen aufzuzeigen, dass man sieht, okay, da könnte was auf uns zukommen. Aber davon gibt es halt hunderte Beispiele, wo man diese Abhängigkeiten jetzt derzeit noch nicht in der Form sieht. Aber ich denke auch, also alles, was Medizinprodukte betrifft, das ist immer sehr, sage ich mal, eine Situation auch in normaleren Zeiten, wo wir nicht immer alles vorrätig haben, was wir gerne hätten. Das ist ein Thema. Wir haben das Thema mit Kerosin, was uns auch betreffen wird. Wir haben das Thema vielleicht mit AdBlue, also das Ding, mit dem die LKWs vor allem auch fahren, das zugetankt werden muss, weil das eben auch auf Urea benötigt, was derzeit unterbrochen ist. Also sehr viele Dinge. Wir sind ja in Österreich und Europa noch deutlich besser unterwegs als in Südostasien, aber vermutlich nur noch eine gewisse Zeitspanne lang.
Also viele Abhängigkeiten wissen wir gar nicht so gut. Also die Frage stellt sich natürlich aber schon, was wären denn Alternativen? Also sollen wir unsere globalen Handelswege weniger komplex anlegen, protektionistischer wirtschaften, schauen, dass wir möglichst viel souverän produzieren, beispielsweise innerhalb der EU? Also wäre das überhaupt möglich? Sind das ausreichende Lösungsansätze?
Ich denke, es ist wie immer so ein bisschen was von allem. Wir werden nicht in Europa wieder die Lieferketten alle nach Europa bringen, was einmal, sag ich mal, vielleicht auch ein bisschen salopp gesagt, aber was einmal ein Anfang wäre, ist, dass die Industrie, die wir noch haben, nicht abwandert. Das ist ein Thema, das wir sehen, laufend sehen, dass einfach die Produktionsbedingungen hier nicht mehr sind. Das heißt, das, was wir haben, sollten wir wahrscheinlich in erster Linie mal schützen und schauen, dass diejenigen Unternehmen in Österreich und in Europa bleiben. Wir werden gerade Rohstoffe, Öl, Gas vorkommen, die sind, wo sie sind in der Regel, da werden wir auch nicht viel dran ändern können. Wir können aber sehr wohl schauen, dass man diversifiziert. Immer mit dem warnenden Wort, dass da auch nicht mehr sehr viel Diversifikationsmöglichkeit über ist. Wir haben Russland, die sehr, sehr rohstoffreich sind. Wir haben Amerika, wir haben eben dort die Region im Golf, im Persischen Golf. Das heißt, da kann man nicht so viel machen. Da muss man vielleicht auch wieder drauf schauen und sagen, okay, die Erneuerbaren, da sind wir schon gut, aber die haben auch noch ihre Schwächen. Das ist ein wichtiger Faktor. Muss man vielleicht auch wieder mal dann auch ernsthaft und ehrlich drauf schauen, was das bedeutet für Atomkraftwerke. Mag keiner und ist jeder so ein bisschen skeptisch gegenüber, was ich nachvollziehen kann, aber für Energiesicherheit, für ein Land, das keine Rohstoffe besitzt, spreche ich jetzt gar nicht von Österreich, aber Europa und Deutschland, das Beispiel, die da den Ausstieg beschlossen haben vor einigen Jahren, ist das natürlich ein wichtiger Faktor, um irgendwie energieautark zu sein. Also wir müssen uns auch überlegen, dass wir über die Thematiken reden, die uns nicht so taugen im Endeffekt. Weil das heißt, wenn wir Industrie wieder herbringen zu teilen, um zumindest gewisse Parameter abzudecken, wir haben auch darüber reden müssen, dass die nicht alle grün und sauber sind, vielleicht in der Form, wie wir es gern haben, und uns nicht alle Lösungen so gut gefallen. Und am Schluss müssen wir da überall, sage ich mal, ein Stück weit wahrscheinlich drehen an der Schraube und versuchen, so balanciert wie möglich da eine Selbstständigkeit wiederherzustellen.
Was können denn österreichische Unternehmen, gibt ja auch viele Klein- und Mittelständler in Österreich, Unternehmen, um sich da entsprechend aufzustellen und vorzubereiten?
Muss man auch ganz, ganz, ganz klar sagen, jetzt im Moment ist das, vor allem als KMU, ist nicht mehr viel zu machen, sage ich mal, da ist man sowieso ein bisschen, so blöd das klingt, ein bisschen der Spielball jetzt, weil was man erwarten kann, ist, dass wenn Verträge gekappt werden, wenn es zu dieser Allokation kommt, dass man sagt, okay, es ist nicht mehr genug für alle da, werden solche Verträge vielleicht nicht mehr beliefert, wenn die abhängig sind von solchen Stoffen. Was man schauen kann, was ich meinen Kunden dann entsprechend auch zu Beginn schon am ersten und zweiten Tag empfohlen habe, ist, dass man die Verträge, die man noch jetzt verhandeln kann, nochmal verhandelt und sich Mengen sichert, im Sinne von nicht zögern, ob es wieder billiger oder teurer, weil ich sehe jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nicht die Möglichkeit, dass es günstiger wird. Und selbst wenn, wir wollen immer den schlimmsten Fall abfedern im Endeffekt. Das heißt, Sie sollten in die Verträge reinschauen, wo kann man vielleicht mit den Lieferanten sprechen, dass man Zusicherungen kriegt, bis zu einem gewissen Grad zumindest, mit den Lieferanten auch schon sprechen, okay, seht ihr irgendwo Probleme mit euren Zulieferern, sollte ich mir jetzt schon was auf Lager legen? Das sind so die Dinge, die man in der Wirtschaft jetzt tun kann und anpacken kann und auch entsprechend da vielleicht auch sich schon überlegen, wie man selber mit solchen Force-Majeure-Meldungen umgehen würde. Sprich, ich kann nicht mehr meine Kunden beliefern. Würde ich mal sagen, macht auch Sinn, diese Verträge nochmal zu checken, gibt es da Strafzahlungen, was auch immer da dazukommt. Also das sind jetzt so die Dinge, wo man sagt, sich geistig ein bisschen darauf einstellen, dass das kommen könnte und mal schauen, wo man überall sich jetzt noch absichern kann oder müsste.
Und wir als EndverbraucherInnen, können wir uns auch vorbereiten oder sind wir auch eher mehr nur der Spielball?
Ja, also für uns, sage ich mal, als Endverbraucher wird dann eh wieder ein Stück weit, wie es auch jetzt der Fall war, bereits die Regierung irgendwie aufs Spielfeld treten und sagen, okay, das geht nicht mehr, da brauchen wir Entlastungen hier und dort und im Sinne von, da werden sich schon Krisenmaßnahmen ableiten dadurch. Ansonsten, also wir brauchen jetzt nichts horten oder lagern und solche Sachen, verschlimmert das Problem meistens nur, weil wir kennen es noch, dieses berühmte Klopapierbeispiel aus Corona, wo dann kein Klopapier mehr da war. Und deswegen diese Hamsterkäufe, diese Ad-Hoc-Käufe, die bringen nichts und schaden eigentlich mehr. Also es wird keiner Hunger leiden, da jetzt in Österreich oder sonst was. Es gibt vielleicht das ein oder andere Ding nicht mehr oder wieder teurer. Deswegen sage ich, da braucht man sich auch vielleicht nur geistig darauf einzustellen, dass man sagt, okay, man nimmt diese Situation nicht so an, wie sie ist, um dann nicht zu überrascht zu sein und nicht überrumpelt zu sein. Und dann gibt's noch diese generelle Empfehlung, was sowieso nie schadet, dass man jetzt wurscht, ob das jetzt für ein Blackout ist oder für ein anderes Ereignis, dass einen da ein bisschen vielleicht von der Außenwelt kurz abschneidet oder zumindest das Einkaufen erschwert, dass man so einen 14-Tage-Vorrat daheim hat, Essen, Trinken und solche Sachen, das schadet sowieso nie, aber das braucht man jetzt nicht für diese Krise, das ist so generell Vorsorge, das ist wieder strategische Ölpuffer oder der strategische Gaspuffer des Staates, haben auch wir im Idealfall irgendwas zu Hause, das uns im Worst Case ein paar Tage diese Sorgen nimmt, genau.
Jetzt sind wir schon bei den Lieferketten in der Krise. Es gibt ja ganz viele Prognosen, die auch zeigen, dass die Klimakrise in Form von zusätzlichen Extremwetterereignissen maßgeblich Einfluss auf Lieferketten, Abhängigkeiten und dergleichen haben könnte oder haben wird. Sehen Sie da jetzt langfristig ausreichend Vorbereitungen, dass da sich Unternehmen, aber vielleicht auch die öffentliche Hand ausreichend damit auseinandersetzt? Ja.
Also ich sehe schon, dass Unternehmen, gerade die großen Unternehmen, analysieren das schon. Man muss sich ja vorstellen, wenn die irgendwo ein Werk bauen oder kaufen, ein Produktionswerk, das amortisiert sich über viele Jahre, über 10, 15 Jahre, bis das wieder das Geld hineinbringt, was man investiert hat. Und die schauen schon auch, dass das jetzt nicht irgendwo ist, wo das dann in 10, 15 Jahren ein Hochwassergebiet ist und die Infrastruktur stehen haben oder solche Sachen. Das merkt man schon. Wird sich ausreichend darauf vorbereitet? Ich glaube nicht. Das sind halt die großen Unternehmen, die auch Abteilungen damit beschäftigen können oder Expertinnen und Experten anstellen können, die das im Auge haben. Ich glaube, im Großen noch nicht ausreichend, ist noch nicht so am Schirm. Und wir sehen, dass diese Hochwasserereignisse, Naturgefahren nehmen von Jahr zu Jahr zu. Wir bauen nur nach Spanien die letzten Jahre schon. Also das sind dramatische Ereignisse und das sehr viel in der Automobilindustrie ist dort vor Ort in Spanien. Und das unterbricht die Lieferketten. Genau, da kann man sicher noch genauer analysieren und genauer schauen, wer einem das betrifft. Ja.
Abschließend vielleicht kommen wir zurück zur aktuellen Krise. Worauf jetzt denn in den kommenden Tagen, eher Wochen wahrscheinlich, ankommen, was den Verlauf jetzt, den weiteren Verlauf dieser Situation aktuell entscheiden wird?
Ja, also das wichtigste Merkmal in dieser Krise und was gelöst werden muss, ist einfach die Öffnung der Straße von Hormuz und dass die Schiffe wieder fahren können. Das ist einmal das Ding, auf das wir alle hoffen müssen, dass es irgendwie zu einem Waffenstillstandsübereinkommen kommt. Genau, das ist das Wichtigste. Der zweite Punkt ist, an dem parallel gearbeitet werden muss, wie kann man Alternativrouten hochstarten? Wird schon sehr viel gemacht, weil auch die Saudi-Arabien und Katar und die Länder haben jetzt Gewinnentgänge. Die kriegen jetzt gerade nicht das Geld, was sie gewohnt sind. Das heißt, die haben auch sehr, sehr starkes Eigeninteresse. Das heißt, da hofft man, dass das weiter ausgebaut wird, dass die Mengen auch entsprechend steigen. Ja, und das Dritte, auf was man Auge haben muss, sind die Infrastrukturschäden. Also wir haben vorher kurz Helium erwähnt. Das Werk in Katar, das da betroffen ist, das eben fast 30% des globalen Heliumsbedarfs liefert, hat Infrastrukturschäden. Das heißt, das sprechen wir auch nicht so, das ist in 2, 3 Wochen oder 2, 3 Monaten wieder aufgebaut. Da reden wir auch von Jahren und enormen Investmentsummen, bis das wieder steht. Das heißt, was wir auch hoffen müssen und schauen müssen, ist, dass im Idealfall dort keine Infrastrukturschäden mehr noch on top dazukommen, damit, wenn die Straße wieder geöffnet ist und dass wieder entsprechend der Verkehr, der Warenverkehr wieder fließen kann, dann entsprechend auch wieder die Produkte und Produktionen hochgefahren werden können.
Herr Felsberger, vielen lieben Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Und Aktuelles rund um die Straße von Hormuz, das können Sie natürlich jederzeit auf diepresse.com nachlesen. Für heute sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.